Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Am 18. Mai 1848 versammelte sich das erste deutsche Parlament in der Frankfurter Paulskirche, um über eine Verfassung zu beraten. Das Datum symbolisiert seitdem eine Art Geburtsurkunde des deutschen Nationalstaats. Grund genug, an diesem Tag über den Wert der deutschen Staatsbürgerschaft nachzudenken. Die Frage, wer soll sie haben dürfen, wann, aus welchen Gründen, ist nämlich immer mal wieder ein politisches Streitthema. Innenministerin Nancy Faeser, SPD, will die Einbürgerung erleichtern und Hürden dafür abbauen. CDU und CSU lehnen das strikt ab. Auf welchen Traditionen basiert das Konzept Staatsbürgerschaft und warum wird oft so emotional darüber gestritten? Das hat meine Kollegin Susanne Führer den Historiker und Rechtswissenschaftler Professor Dieter Gosewinkel gefragt, der zu dem Thema Staatsbürgerschaft auch im europäischen Vergleich viel geforscht hat. Zu Beginn des Gesprächs stand eine Vermutung. Die deutsche Staatsangehörigkeit sei doch ein ziemlich großes Privileg.
Ja, das ist absolut richtig.
Warum? Was gehört denn alles dazu?
Es gehört dazu, dass man in einem Staat lebt, der sicher ist, der friedlich ist, der friedliebend ist. Das heißt, keine Invasionen startet. Ein Staat, der wohlhabend ist, der für das soziale Minimum fast aller, die auf seinem Territorium leben, sorgt. Der nicht ausweist, wenn es keinen handfesten, meist kriminellen Grund dafür gibt. Der Asyl gewährt, der viele politische, soziale und zivile Rechte auch denjenigen gibt, die nicht Staatsangehörige sind. Nicht alle, nicht die ganz wichtigen, wie zum Beispiel das Wahlrecht, aber dennoch viele Rechte.
Und wo sogar die Wehrpflicht ausgesetzt ist.
Ja, die Wehrpflicht ist ausgesetzt, aber nicht aufgehoben. Das heißt, sie kann sogar durch ein einfaches Gesetz wieder eingeführt werden. Wie Sie vielleicht wissen, gab es in den letzten Wochen einige Stimmen am Rande, mehr etwas am Rande des politischen Spektrums, die darauf hinwiesen, dass das gemacht werden könne. Es hängt, sage ich einfach, von der militär- und außenpolitischen Lage ab, ob das geschieht oder nicht und nicht mehr.
Na, weil ich so überlegt habe, man sagt ja immer, mit der Staatsangehörigkeit und noch mehr der Staatsbürgerschaft gehen Rechte und Pflichten einher. Und ich habe überlegt, welche Pflicht ich eigentlich habe als Bürgerin dieses Landes, die ich nicht habe, wenn ich hier zwar legal lebe, aber nicht die deutsche Staatsangehörigkeit habe. Und da ist mir eigentlich nur die Wehrpflicht eingefallen, die jetzt für mich auch in dem Fall gar nicht gelten würde als Frau.
Ja, die Wehrpflicht ist das bedeutendste und historisch natürlich gewichtigste Beispiel für eine Pflicht. Andere Pflichten, die es früher gegeben hat und die an die Staatsangehörigkeit geknüpft waren, sind weggefallen. Es gibt eine etwas marginal erscheinende, aber demokratisch wichtige Pflicht, nämlich als Schöffe oder Schöffin zu dienen. Wenn sie dazu ausgelost werden, müssen sie dienen.
Außer ich habe eine plausible Begründung.
Sicher.
Woher kommen eigentlich diese Emotionen im Zusammenhang mit der Staatsbürgerschaft oder Staatsangehörigkeit?
Sagen wir doch, ich glaube, das stimmt in diesem Fall vollkommen, Staatsbürgerschaft, weil die Staatsangehörigkeit sich ja mit elementaren Rechten verbindet. Und weil die Staatsbürgerschaft mit einigen elementaren Rechten verknüpft ist, die Nicht-Staatsangehörige nicht haben, wird sie als vorteilhaft, wertvoll oder erstrebenswert angesehen. Da die wichtige Wehrpflicht weggefallen ist, ist auch eine existenziell gefährdende Pflicht weggefallen. Das macht sie noch einmal attraktiver. Mit der Staatsbürgerschaft verbunden ist das Recht, nicht ausgewiesen zu werden aus dem Land, dem man zugehört. Und das Recht, dieses Land jederzeit betreten zu können. Das ist für uns, die wir gewohnt sind, vollkommen frei zu reisen, mit einem guten Pass, überall in der Welt, gut aufgehoben, überhaupt nicht geläufig. Aber es ist für sehr viele Flüchtlinge ein immens wichtiges Problem oder vielleicht auch eine Hilfe.
Man könnte ja auch theoretisch sagen, mein Gott, das ist ein politisches Ordnungsinstrument, das sagt, ja, okay, gut, gehörst jetzt zu diesem Land und dann darfst du jetzt auch die Regierung wählen. Es findet ja so eine Art Überhöhung statt. Wenn jetzt die Innenministerin das vollziehen will, was schon im Koalitionsvertrag festgelegt wurde, diese Wartezeit, also man muss so und so lange sich in Deutschland aufgehalten haben, von 8 Jahren auf 5 Jahre zu verkürzen, dann würde man denken, okay, 8 oder 5 Jahre können wir drüber sprechen, treffen wir uns in der Mitte, 6,5. Aber ich habe hier zum Beispiel einen Text der CDU-Politiker Serap Güler und Thomas de Maizière, in dem heißt es wörtlich: 8 Jahre möchten auf den ersten Blick lang erscheinen, aber das, was einem die deutsche Staatsbürgerschaft bietet, nämlich als Bürger Mitglied eines der stärksten Länder der Welt zu werden, ist diese Wartezeit wert. Also da kommt wirklich so was ganz Kostbares da in Zusammenhang mit der deutschen Staatsbürgerschaft.
Ja, aber nehmen wir es doch mal ernst. Wenn die sozialdemokratische Innenministerin dem einen Wert beimisst und der CSU-Politiker, die in doch deutlich verschiedenen politischen Lagern stehen, so scheint doch auch was dran zu sein. In dem Sinne etwas daran, dass diese Emotionen oder Wert, jedenfalls diese Wertzuschreibungen, die mit Staatsbürgerschaft verbunden sind, offensichtlich in verschiedenen politischen Lagern verbreitet sind. Und das hat mit den Rechten zu tun, ja, die ich eben genannt habe. Aber nicht nur damit. Es ist etwas, was über einen sehr langen Zeitraum hin sich auch historisch entwickelt hat. Deutsche Staatsbürgerschaft gab es im 19. Jahrhundert, in der Mitte des 19. Jahrhunderts so nicht. Das entstand erst mit dem Kaiserreich, dem Deutschen Bund und dann dem Kaiserreich, hat sich darüber hinaus in die Weimarer Republik und weiterentwickelt bis in die Gegenwart. Über einen langen Zeitraum hat sich die Vorstellung, Staatsbürger dieses Landes zu sein, auch mit dem Gedanken verbunden, Zugehöriger zur Nation zu sein. Das kann man kritisieren. Und es gibt sehr viel Kritik daran, wie ich weiß. Aber es ist ein historisches Faktum. Und dass Nation ein tief emotionales Element enthält, das wissen nicht nur die Historikerinnen und Historiker, das wissen auch die Menschen. Und das wissen die Menschen auf der Straße. Und deswegen wird der Staatsbürgerschaft ein Wert beigemessen. Es gibt andere, die dem keinen Wert beimessen. Das hat verschiedene Gründe, die sind dem indifferent gegenüber. Meistens handelt es sich um Menschen, die eine prinzipielle Gegnerschaft zu dem ausschließenden Instrument Staatsbürgerschaft empfinden oder die mehrere Staatsangehörigkeiten haben und deswegen nicht auf eine bestimmte verwiesen sind.
Oder denen es so gut geht, zum Beispiel als Deutscher in der Europäischen Union, dass ihnen gar nicht klar wird, wie wichtig das eigentlich ist, so eine Staatsbürgerschaft zu haben. Nochmal zu dem Wert, Herr Gosewinkel, von dem Sie gesprochen haben. Der steckt ja auch drin, dass man sich, wenn das so eine Kostbarkeit ist, dass man sich als Bewerber um diesen Schatz auch dessen würdig erweisen muss.
Ja, die Kostbarkeit, die Sie mit ganz leichter ironischer Übertreibung so nennen, ist die Verheißung von Schutz und Gleichheit. Nicht zu unterschätzen in einer rechtsstaatlichen Demokratie. Das ist ein Staat, der eintritt dafür, wenn es einem schlecht geht im Ausland. Der einen zurückholt, wenn man bedroht wird in einem wie auch immer gearteten Failed State. Der Schutz gewährt gegenüber anderen Übergriffen. Und sehr wichtig, Gleichheit vermittelt. Im Prinzip Gleichheit vermittelt. Nein, das ist keine Trivialität, sondern der Gleichheit vermittelt im Sinne des Zugangs zu Rechten, Zugang zu Gerichten und so weiter. Diese Verheißung von Gleichheit, die im Prinzip jedenfalls in der Staatsbürgerschaft steckt und die nicht nach Stand, Klasse, Religion, Partei oder so etwas unterscheidet, das ist der Kern der Attraktivität. Das ist etwas, was für eine Demokratie elementar ist.
Ja. Ich fühle mich missverstanden. Es war ein zustimmendes Hm und auch vorher keine Ironie mit der Kostbarkeit. Ich gehöre zu den Menschen, die sehr dankbar sind, dass der Zufall der Geburt mich in dieses Land hier gebracht hat. Nochmal zu dem Vorschlag, 5 Jahre Wartezeit in der Regel statt 8, in manchen Fällen sogar nur 3. Das ist zwar eine Änderung, aber ja keine prinzipielle. Aber die möchte Nancy Faeser auch. Sie will nämlich, so nennt sie es selbst, einen Paradigmenwechsel und mehr Staatlichkeit erlauben. Und das wäre ja für Deutschland in der Tat neu. Klammer auf, gilt bisher schon für die anderen Staaten der EU und für die Schweiz. Also ich kann sehr wohl eine deutsche und spanische Staatsbürgerschaft zugleich haben, ohne Probleme. Deutsch und Türkisch ist schon schwierig. Warum hat das in Deutschland keine Tradition, diese Mehrstaatlichkeit?
Die Absage an Mehrstaatlichkeit hat nicht nur in Deutschland keine Tradition. Es ist eine Engführung der Diskussion zu glauben, dass alle anderen Staaten um uns herum, die allermeisten jedenfalls, damit locker umgehen. Das ist so nicht richtig. In Frankreich ist es tatsächlich so, dass die Franzosen eine wohlwollende Gleichgültigkeit gegenüber mehrfacher Staatsangehörigkeit haben. Das ist historisch erklärlich. Es ist in Polen zum Beispiel überhaupt nicht so. Es ist in Österreich alles andere als das. Österreich ist ein Staat, der sehr scharf gegen mehrfache Staatsangehörigkeit vorgeht und sicher auch in der Europäischen Union da sehr laut die Stimme erheben wird.
Schweden, Großbritannien wiederum erlauben das.
Ja.
Gut, also es ist keine rein deutsche Tradition.
Nein. Es ist keine rein deutsche Tradition und es ist auch ein Irrtum zu glauben, dass Deutschen da besonders sich hervortun. Die Tradition ist eine gemeineuropäische, gegen mehrfache Staatsangehörigkeit zu gehen. Sie hat sich in Deutschland lange gehalten, weil damit die Vorstellung verbunden war, dass jemand, der mehrere Staatsangehörigkeiten hat, illoyal wird gegenüber der Bundesrepublik. Das ist sehr stark gemacht worden in der Zeit der alten Bundesrepublik und hat sich dann erst langsam lockern können und hat sich im Übrigen vor allen Dingen deswegen gelockert, weil die Gleichstellung, rechtliche Gleichstellung von Frauen erreicht wurde. Frauen konnten, eingewanderte Frauen, die ihre Staatsangehörigkeit behielten, obwohl sie heirateten, deutsche Männer heirateten, konnten ihre eigene Staatsangehörigkeit an ihre Kinder weitergeben, sodass es eine plötzliche Vervielfachung, vor allen Dingen auf diesem Weg, eine plötzliche Vervielfachung von Staatsangehörigkeit, vollkommen legal, gegeben hat. Das heißt, das hat sich subkutan in der Gesellschaft entwickelt.
Und es ist gar nichts Schlimmes passiert, meinen
Nein.
Sie? Im Deutschlandfunk spreche ich mit dem Historiker Dieter Gosewinkel über Staatsbürgerschaft und Staatsangehörigkeit. Herr Gosewinkel, Sie wissen es, ich sag's mal für unsere Hörerinnen und Hörer, der größte Paradigmenwechsel bisher zumindest im Staatsangehörigkeitsrecht, der trat ja im Jahr 2000 in Kraft, als zum ersten Mal das reine Abstammungsprinzip durchbrochen wurde. Bis dahin galt ja, ich vereinfache stark, Deutsch ist, wer von deutschen Eltern abstammt. Und jetzt kam dieses Territorialprinzip hinzu, also unter bestimmten Bedingungen ist auch Deutsch, wer in Deutschland geboren wurde. Das kann man doch aber, glaube ich, sagen, dass dieses Abstammungsprinzip in Deutschland eine lange Tradition hat.
Das kann man ohne Zweifel sagen. Ich stimme Ihnen auch zu, wenn Sie das Wort Paradigmenwechsel benutzen im Jahre 2000. Die lange Tradition des Abstammungsprinzips in Deutschland ist eine besondere Tradition des reinen Abstammungsprinzips. Es gibt als Geburtsprinzip des Staatsangehörigkeitserwerbs die zwei Prinzipien, das Abstammungsprinzip und das Territorialprinzip. Und im deutschen Fall war es immer nur das Abstammungsprinzip seit 1866. Das galt von 1866 und nicht erst im Kaiserreich, sondern es galt bis zum Jahr 2000. Erwerb der Staatsangehörigkeit durch Geburt erfolgte nur durch die Abstammung. Das ist etwas auch im internationalen Vergleich besonders ausgeprägt. Es gibt durchaus eine ganze Reihe von anderen Ländern, die das auch haben, aber in Europa ist das schon sehr ausgeprägt gewesen. Hm. Ja.
Und es gilt ja heute als komplett verzopft. Galt das schon immer als altmodisch?
Nein. Es hatte einen klaren politischen Zweck. Altmodisch oder nicht, man wird bei solchen Sachen nie fragen, ob etwas altmodisch oder modisch oder sonst irgendetwas ist.
Man sollte modern besser,
oder modern oder irgendwas. Man sollte besser fragen, was der Zweck dahinter ist. Der Zweck des Kaiserreichs war, möglichst viele Menschen, die nicht deutscher Herkunft waren, die in das Land kamen, um Arbeit auszuführen, als Wanderarbeiter, Gastarbeiter oder wie auch immer man es genannt hat, möglichst nicht lang im Land zu behalten, sondern abschieben zu können. Das ist etwas, das habe ich historisch gezeigt, was sich insbesondere gegen Menschen polnischer Herkunft und vielfach auch jüdischer Religion richtete. Und das war sehr gezielt so. Dieses Abstammungsprinzip sollte dazu dienen, wie man damals sagte, diese sogenannten fremden Elemente fernzuhalten von Deutschland. Und das ist übertragen worden. Es hat sich teilweise radikalisiert, wie wir alle wissen, noch in der Weimarer Republik und dann vor allen Dingen natürlich im Rassismus des Nationalsozialismus, aber hat sich gehalten nach 1945 im alten Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, das aus anderen Gründen, aus Gründen der deutschen Einheit, weiter galt.
Es fällt mir wahrscheinlich nicht zufällig hierbei die AfD ein, die noch viel weiter geht in ihren Reformbestrebungen des Staatsangehörigkeitsrechts. Sie will nämlich zu diesem reinen Abstammungsprinzip zurück, also dem sogenannten Jus Sanguinis, dem Recht des Blutes. Denn, meint die AfD, es habe sich bewährt. Kann man das sagen? Hat es sich bewährt?
Ja, es hat sich in der polenfeindlichen und judenfeindlichen Politik des Kaiserreichs bewährt. Es hat sich natürlich auch in der völkischen Gesetzgebung und rassistischen Gesetzgebung des Nationalsozialismus bewährt. Da hat die AfD vollkommen recht. Wenn sie das meint, dann hat es sich bewährt. Es hat sich gar nicht bewährt im Hinblick darauf, dass es seit den 50er, 60er Jahren und mehr in der alten Bundesrepublik immer mehr Menschen gab, die ins Land kamen, lange dort blieben und bleiben wollten und nicht die Chance sahen, sich auch staatsbürgerrechtlich zu integrieren. Diese Menschen, die teilweise dann auch gut Deutsch sprachen, die teilweise sehr viel zum Bruttosozialprodukt beigetragen haben, die Steuern gezahlt haben, deren dauernder Ausschluss aus der Möglichkeit, Deutsche zu werden, obwohl viele, nicht alle, viele von ihnen es wollten, das ist sicher ein Missstand gewesen. Und gegen diesen erheblichen Missstand ist das Gesetz von 2000 angegangen.
Und soll jetzt ja auch nochmal neu, soll ja dieser sogenannten Gastarbeitergeneration die Einbürgerung erleichtert werden. Sie müssen keinen Test ausfüllen, noch irgendwie Spracherwerb nachbringen. Apropos Test, da fällt mir ein, man könnte ja annehmen eigentlich, dass in den letzten 23 Jahren, also seit dem Jahr 2000, der Zugang zur deutschen Staatsangehörigkeit immer leichter geworden ist durch das Territorialprinzip. Also wo ist das Kind geboren? Die Wartezeit, früher mal 15 Jahre, wurde auf 8 verkürzt, geplant sind jetzt 5. Dann wurde aber eben im Jahr 2008 der Einbürgerungstest eingeführt. Also die Bewerber müssen einen Fragebogen ausfüllen und zum Beispiel wissen, ich habe den neulich mal gemacht, wofür die Abkürzung CDU steht, wann die gesetzliche Nachtruhe beginnt und was das BIZ ist, das Berufsinformationszentrum. Ich habe gedacht, okay, man will nur Menschen einbürgern, die Deutschland auch kennen und verstehen. Dazu müssen natürlich die Deutschkenntnisse nachgewiesen, Bekenntnis zum Grundgesetz. Ist das, Herr Gosewinkel, ein internationaler Standard?
Das ist nicht ungewöhnlich. Also zwei Dinge. Sie haben ja zwei Dinge jetzt genannt und miteinander verbunden. Das eine ist ein Loyalitätsbekenntnis zu einem politischen System, zu einem Verfassungssystem. Das andere sind Kriterien der Sprache, der Alltagskenntnisse. Es ist beides nicht ungewöhnlich. Sehr lange schon in den USA wird ein feierlicher Eid verlangt. In den letzten 10, 15 Jahren kann man das auch in anderen Ländern feststellen. In Deutschland gibt es Einbürgerungsfeiern. Das heißt, wir kommen auf den Ausgangspunkt ein bisschen zurück. Der sogenannte Wert der Staatsbürgerschaft wird durch diese Rituale unterstützt. Das andere sind Alltagskenntnisse, die im Einbürgerungstest verlangt werden. Der Sinn dahinter ist auch mir erkennbar jedenfalls, nämlich Vertrautheit mit dem Land zu testen. Ob nun die einzelnen Fragen jeweils sinnvoll sind, ist etwas anderes. Auch Sprachkenntnisse sind alles andere als unsinnig.
Ich frage so, weil ja die Einführung damals eben auch von einer erregten Debatte begleitet worden ist. Also gerade dieser Einbürgerungstest war ja wahnsinnig umstritten und jetzt läuft er seit 15 Jahren nahezu geräuschlos. Das könnte man vielleicht nochmal nachtragen, denn die Emotionen, die gibt es ja nicht nur bei den schon deutschen Staatsbürgern. Wenn man jemals mal bei so einer Einbürgerungsfeier dabei war, dann weiß man, dass die Emotionen bei den frisch Eingebürgerten auch sehr stark vorhanden sind, zumindest sehr häufig.
Sehen Sie, ich war noch nie bei einer Einbürgerungsfeier. Das würde ich gerne mal machen. Ja, überhaupt, und das hätte ich noch nachtragen sollen, der Wert der Staatsbürgerschaft liegt in einer zunächst rechtlichen Konstruktion, die aber etwas vermittelt, was Menschen brauchen, in vielerlei Hinsicht brauchen, nämlich Zugehörigkeit. In diesem Fall politische Zugehörigkeit. Und diese Zugehörigkeit ist etwas, was für Staatsbürgerschaft wichtig bleibt, voraussichtlich wichtig bleiben wird, auch in Zukunft.
Eine rechtliche Konstruktion, die einen Wert hat und ein Gefühl von Zugehörigkeit vermittelt und aber, habe ich den Eindruck, in letzter Zeit auch vermehrt als ein politisches Machtinstrument eingesetzt wird. Also sei es, dass Leuten die Staatsbürgerschaft eines Staates verliehen wird, auf die sie vielleicht gar nicht scharf sind. Ich meine jetzt natürlich Russland und sein Vorgehen in den besetzten Gebieten in der Ukraine. Oder sei es auch der Entzug der Staatsbürgerschaft, um politische Gegner zu bestrafen. Nicaragua hat gerade über 90 Regimegegnern die Staatsbürgerschaft entzogen. Ist das eine neue Bewegung, dass die Staatsangehörigkeit so als ein Machtinstrument eingesetzt wird?
Sie weisen auf eine sehr wichtige Tendenz hin, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten feststellbar ist. Nämlich die Nutzung von Staatsbürgerschaftsregeln seitens des Staates als Instrument der Herrschaft. Nein, das ist nicht neu. Es ist so alt wie die wachsende Bedeutung der Staatsbürgerschaft für das gesamte politische und zivile Leben. Man würde sagen, seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert, seitdem fast alle Staaten systematische Staatsangehörigkeitsrecht entwickeln. Die wird so wichtig für den Alltag, nicht nur für politische Rechte, sondern auch für zivile und soziale Rechte, abgesehen von dem nationalen Zugehörigkeitsgefühl, dass Staaten damit natürlich Politik machen und sie entweder auferlegen oder entziehen, wie es ihnen gefällt, lange wie es ihnen gefiel. Jetzt werden sie teilweise durch internationales Recht etwas gestoppt, aber nur vereinzelt gestoppt und an bestimmten Stellen. Aber Staatsangehörigkeit kann man geben, um Menschen sich einzuverleiben. Das machen russische Administratoren und Truppen gern in Osteuropa, und zwar lange vor der Krim und lange vor dem Donbass, wenn man genau hinsieht. Seit kurz nach dem Untergang der Sowjetunion, das hat früh begonnen. Das hat das Hitlerreich gemacht mit den Rückführungen heim ins Reich und der Vergabe von deutscher Staatsangehörigkeit durch das sogenannte Volkslistenverfahren, ein rassistisches Verfahren, mit dem ganz Osteuropa durchgepflügt wurde auf sogenannte einbürgerungswürdige Menschen. Das ist alt. Und es ist anzunehmen, dass dieses probate Instrument weiterhin genutzt wird. Ja, es wird auch genutzt von Privatleuten übrigens, um sich eine Staatsangehörigkeit zu verschaffen, mit der sie besonders wirtschaftliche Vorteile haben. Das viel zitierte Beispiel der russischen Oligarchen, die sich in Malta und Zypern einbürgern lassen, um die Unionsbürgerschaft zu bekommen. Mhm. Also Instrumentalisierung von Staatsbürgerschaft, nicht nur von Seiten des Staates, aber vor allen Dingen. Und Ausbürgerungen sind, wir wissen das, seit 1933 in Deutschland, sind ein Mittel der Herrschaftsgestaltung, der Herrschaftskonstituierung, indem man die wichtigsten Intellektuellen, aber längst nicht nur die, auch Kriminelle, auch sogenannte Homosexuelle und so weiter aus dem Land stößt. Das ist zu Zehntausenden geschehen in Deutschland, es ist zu millionenfach geschehen in der Sowjetunion, im faschistischen Italien, und es hat nicht geendet.
Wenn wir noch mal ins Heute zurückkehren und nach Deutschland, im Jahr 2021, das sind die jüngsten Zahlen, die vorliegen, wurden in Deutschland 130.000 Menschen eingebürgert. Es leben allerdings 100-mal so viele Ausländer in Deutschland, nämlich über 13 Millionen. 5 Millionen von diesen 13 Millionen sind auch EU-Bürger. Aber trotzdem, es sind so viele wie lange nicht. Denn Deutschland erlebt ja gerade die größte Zuwanderungsbewegung jemals aus Ländern wie der Ukraine, aus Syrien, aus Afghanistan. Welche Bedeutung spielt für diese Menschen auf der Flucht vor dem Krieg in ihrem Heimatland? Welche Bedeutung spielt für sie die Staatsbürgerschaft?
Menschen, die nach Deutschland kommen, auf der Flucht, spüren zunächst einmal überhaupt den Wert von Staatsangehörigkeit. Sie werden nämlich beim Überschreiten der Grenze gefragt, woher sie kommen. Und wenn sie eine ganz bestimmte Staatsangehörigkeit, wie beispielsweise die ukrainische, haben, genießen sie, glücklicherweise muss man sagen, eine Behandlung, die ihnen den Eintritt in die Bundesrepublik, in das Gebiet der Bundesrepublik und die Arbeitsaufnahme und so weiter erleichtern. Kommen sie aus anderen Ländern, wird ihnen diese Behandlung nicht zuteil. Ich bewerte das nicht. Ich sage nicht, das eine ist falsch, schlecht und rassistisch oder so. Aber man merkt daran, welchen unterschiedlichen Wert Staatsangehörigkeit haben kann. Ja, das ist etwas, was Menschen spüren, die in die Bundesrepublik hineinkommen. Und wenn sie dort sind und lange dort sind, spüren sie auch, dass es einen Unterschied macht, ob man wählen darf oder nicht. 13 Millionen Nicht-Deutsche, Ausländerinnen und Ausländer, das ist viel. Und die Frage ist einfach, welchen Anreiz schafft man, welche Möglichkeit schafft man für diejenigen, die bereit sind, die deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen? Wie macht man es ihnen so, dass es sowohl für sie als auch für die Gesamtheit der deutschen Staatsbürger und Staatsbürgerinnen gut ist? Und das bedeutet, ja, meines Erachtens, dass von denjenigen, die das wollen, eins jedenfalls verlangt werden muss, dass sie sich an die hiesigen Gesetze halten. Wenn das gewährleistet ist und sie das länger tun, wenn sie für einen eigenen Lebensunterhalt aufkommen, dann sind sie doch Menschen, denen man entgegenkommen kann, denen man Aufenthalt und Arbeit geben kann und damit auch die Staatsbürgerschaft.
In den Kulturfragen hörten Sie den Historiker und Rechtswissenschaftler Dieter Gosewinkel über das Konzept und den Wert von Staatsbürgerschaft im Gespräch mit Susanne Führer. Nach uns Kultur heute und danke fürs Zuhören, sagt Karin Fischer.